Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Und es lohnt sich wirklich, denn heute haben wir eine Spezialausgabe, auf die ich mich ganz besonders freue. Hinter den Kulissen des Werkzeugherstellers Hilti. Ja, im Ceratizid Innovation Podcast sprechen wir oft über Vollhartmetallwerkzeuge für die Zerspanungstechnik. Doch es gibt auch Werkzeuge aus anderen Branchen, bei denen Hartmetall eine entscheidende Rolle spielt. Bestes Beispiel hierfür sind Hammerbohrer mit Hartmetallkopf für den berühmten Bohrhammer von Hilti. Und warum es den nicht im normalen Baumarkt zu kaufen gibt, mit welchen Herausforderungen die Bauindustrie aktuell zu kämpfen hat und warum Hilti viel in die eigene Firmenkultur investiert, dies und vieles mehr besprechen wir in dieser Episode. Und wer könnte uns diese Fragen besser beantworten als der Vorsitzende der Konzernleitung bei Hilti, Can Dungaji? Ich freue mich sehr aufs Gespräch und euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Can, ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit für unseren Podcast genommen hast. Ich könnte mir vorstellen, in deiner Position hat man unglaublich viel um die Ohren und wahrscheinlich einen recht vollen Kalender, oder?
Das ist tatsächlich so. Also ich habe einen vollen Kalender, viel um die Ohren, das klingt so etwas negativ. Also sagen wir mal, ich bin gut beschäftigt, ich genieße ja meinen Job und genieße auch den vollen Kalender.
Ja, umso mehr freut es uns, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Jetzt dürfen wir verraten, den Kontakt zu dir haben wir bekommen von unserem langjährigen Vorstandsvorsitzenden von Ceratizid, dem Thierry Wolter, der hat den hergestellt. Der ist inzwischen im Ruhestand. Ich glaube, ihr hattet viel miteinander zu tun, oder?
Ich hatte mit Thierry zu tun, muss ich sagen. Ich habe schon seit sehr vielen Jahren mit Ceratizid zu tun, auf verschiedenen Ebenen. Als ich noch operativ tätig war, als ich BU-Head war vor 20 Jahren. Und da hatte ich natürlich nicht oder noch nicht mit dem Thierry zu tun, sondern mit Kollegen, die halt auf anderen Stufen bei euch waren. Aber ja, mit der Thierry hatte ich zu tun. Noch mehr hatte ich auch mit dem Jacques Lanners zu tun damals, der mittlerweile auch in Pension ist und jetzt dann natürlich mit Frank Thomme.
Hat sich denn der Thierry aus dem Ruhestand mal bei dir gemeldet? Weißt du, was er aktuell macht?
Nein, noch nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, bekanntlich.
Ich denke, er hört ab und zu nochmal in den Podcast rein. Also Thierry, hier der Aufruf, da kannst du dich gerne auch nochmal melden. Ja, bei uns ist es Tradition, dass wir mit einer netten Rubrik starten und damit wollen wir jetzt auch beginnen, denn das ist
der Blickwinkel.
Ganz genau, Can, es nennt sich der Blickwinkel. Ich gebe dir einen Satz vor und du kannst den gerne nach deinem Gusto vervollständigen. Sollen wir starten? Mhm. Okay. Wenn ich nicht CEO von Hilti wäre, dann würde ich beruflich vermutlich Folgendes machen.
Also ich wollte schon immer Pilot werden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das machen würde, aber das war zumindest mein Ziel immer.
Hast du das denn im Privaten umgesetzt?
Also Modellflugbau, muss ich zugeben, das mache ich gerne, auch als Hobby mit meinem Sohn. Aber beruflich habe ich es ja auch umgesetzt, weil ich ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mindestens gleich viel in der Luft bin wie ein normaler Pilot.
Ja.
Also von dem her.
Das bringt der Job wahrscheinlich mit sich.
Das bringt der Job mit sich.
Nachhaltigkeit bedeutet für mich?
Nachhaltigkeit bedeutet, dass jeder Einzelne sorgsam umgeht mit den Ressourcen, die dieser Planet uns zur Verfügung stellt. Das ist die Verantwortung von jedem Einzelnen und nicht von anderen.
Dieses Werkzeug hat die Baubranche wirklich einen großen Schritt nach vorne gebracht.
Das ist klar, ich meine, da muss ich gar nicht überlegen, das ist der Bohrhammer, der Anfangs 70er Jahre von Hilti übrigens auf den Markt gebracht wurde.
Ja, wenn ich Musik höre, dann entscheide ich mich für eine Playlist von?
Die stelle ich selber zusammen. Ich muss sagen, ich habe einen ganz breiten Musikgeschmack von Klassik über Oper, über Rock und Pop bis Bollywood.
Okay.
Also ich höre eigentlich alles gerne und die Gitarren, die ich da bei dir im Hintergrund sehe, die sind natürlich ganz sympathisch.
Okay, am Ende gibt's auch immer noch die Frage nach einem Lieblingssong, der auf unsere Playlist kommt. Da kannst du dir vielleicht jetzt schon mal was überlegen, kommen wir okay, aber später nochmal dazu.
Machen wir.
Mhm. Eine gesunde Firmenkultur bedeutet für mich?
Eine gesunde Firmenkultur definiert nicht, was wir tun, sondern wie wir miteinander umgehen. Die Firmenkultur definiert das Wie und die Strategie das Was.
Das war für mich persönlich in letzter Zeit ein absoluter Gänsehautmoment.
Ich gehe gerne ins Konzert und das war ein wunderbares Konzert von den vier Jahreszeiten von Vivaldi.
Ja, kann ich nachvollziehen. Wenn wir die Zukunft positiv beeinflussen wollen, dann sollten wir mit Folgendem noch heute beginnen.
Das tun, was wir für richtig halten, weil oft sind wir nur im Hamsterrad und reagieren nur, anstelle zu agieren.
Okay. Das ist für mich der spannendste Sport der Welt.
Cricket.
Tatsächlich?
Tatsächlich. Ich bin ja auch in Indien aufgewachsen und jeder, der Indien kennt, weiß, dass Cricket in Indien ist mehr als nur ein Sport.
Wenn du mal Zeit hast, musst du mir bitte mal die Regeln erklären. Die verstehe ich genauso wenig wie American Football, da müsste ich mich zu sehr mit beschäftigen. Aber ich finde es immer sehr spannend und es sieht auch interessant aus, dieser Sport, ne? Mhm. Diese Hölzchen da umzuwerfen.
Okay. Ist auch so. Okay. Naja, also Cricket ist ein sehr vielseitiger Sport mit Taktik, mit Strategie, aber auch immer mehr in den verschiedenen Formen, auch mit einem sehr starken sportlichen Engagement.
Okay, Cricket. Wenn ich politisch eine Sache in Europa ändern könnte, dann wäre das?
Große Frage und ich weiß gar nicht, ob das politisch ist. Aber ich glaube, dass Europa mehr in die Zukunft schauen muss, als in die Vergangenheit. Und Europa hat sehr viel erreicht. Und das Erreichte ist etwas, auf was man stolz sein kann, aber das Erreichte ist auch eine Hypothek. Und man muss aufpassen, dass nicht andere Regionen der Welt, die diese Historie nicht haben, einem links überholen, weil sie halt agiler sind, weil sie halt eben nach vorne schauen und nicht zu stark mit dem Besitzstand waren.
Okay. Letzte Frage oder vielmehr letzter Satz. Hierüber kann ich wirklich herzhaft lachen.
Ich lache viel und ich lache gern. Ich weiß nicht, ob du den Emil Steinberger kennst. Es ist ein Schweizer Kabarettist, Komiker.
Ist der schon was älter, Emil?
Der ist schon etwas älter, eh wie Emil. Ja, ich liebe das. Der war so in den 70er und 80er Jahre bekannt. Ich finde, dieses Niveau an Comedy hat's selten gegeben. Also wenn du mal Zeit hast, hör mal rein, das ist wirklich.
Ich meine, dass Emil mir in meiner Kindheit mal über den Weg gelaufen ist, genauso wie Heinz Erhardt.
In meiner auch, ja. Okay. Genau.
Dann sage ich erstmal Dankeschön für den kurzen privaten Einblick bis hierhin und ich würde sagen, wenn du magst, dann steigen wir direkt ins Thema ein.
Sehr gerne.
Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, den Namen Hilti, ich habe auch mal im Freundeskreis gefragt, den kennen die meisten vermutlich vom Bohrhammer, von Bohrmaschinen, aber ich glaube, darauf beschränkt sich ja euer Portfolio nicht. Da gibt's ein bisschen mehr noch, oder?
Ganz genau. Der Bohrhammer ist übrigens auch nicht das erste Produkt, das wir auf den Markt gebracht haben, sondern das ist der X-Gerät, das ist Direktbefestigung. Das war das erste Produkt, aber was uns jetzt wirklich berühmt gemacht hat, war eben genau dieser Bohrhammer, die legendäre TE17. Und dafür sind wir immer noch heute bekannt, obwohl die Geräte nur die Hälfte von unserem Umsatz ausmachen. Die andere Hälfte oder sogar noch ein bisschen mehr, der kommt vom Verbrauchsmaterial.
Vom Verbrauchsmaterial. Gib uns mal ein, zwei Beispiele. Was ist da bekannt?
Also natürlich der Bohrer, wenn ich mit der Ceratizid rede, natürlich der Bohrer, obwohl der Bohrer ist jetzt nicht so groß und der Bohrer, den zählen wir auch umsatzmäßig zu den Geräten hinzu. Dübel. Dübel ist das bekannteste. Der Hilti Dübel, sehr berühmt, zuverlässig, auch wichtig, weil man mit dem Dübel auf sehr viel Verantwortung trägt. Weil das Gebäude muss ja schlussendlich halten. Ja. Aber wir machen auch mehr, Brandschutz. Ja, die Liste ist lange.
Okay. Und letztendlich alle diese Dinge dafür da, damit eure Kunden auch produktiver werden. Kannst du uns ein Beispiel nennen, wie ihr das schafft, dass eure Kunden produktiver werden? Natürlich mit hervorragender Qualität, davon gehe ich erstmal aus. Dafür seid ihr ja auch bekannt.
Richtig. Und gerade in unserer neuen Strategie haben wir unser Kundenversprechen neu definiert und das ist, dass wir der beste Partner für die Produktivität, für die Sicherheit und für die Nachhaltigkeit sein wollen. Mhm. Wenn es um die Produktivität geht, dann haben wir auch definiert, dass wir den Kunden in allen Aspekten helfen wollen und nicht nur auf der Baustelle. Also was wir traditionell gemacht haben, schon immer, ist dem Kunden helfen, produktiver zu sein auf der Baustelle mit den besten Produkten, eben den besten Bohrhämmern, Dübel, Brandschutz, Vermessungsgeräte, Lasergeräte, Direktbefestigungsgeräte, die Liste ist lange. Aber wenn wir mit unseren Kunden reden, dann hören wir immer wieder, dass das Produktivitätsverbesserungspotenzial in der Art und Weise, wie der Kunde seine Geschäfte führt, mindestens gleich groß ist. Mhm. Und deshalb haben wir jetzt auch in der neuen Strategie entschieden, dass wir neben der Baustelle, neben den Produkten, für die man uns kennt, auch den Kunden helfen wollen, produktiver zu sein in der Art und Weise, wie der Kunde seine Firma führt. Und um das zu tun, muss man den Kunden helfen, seine Prozesse zu verbessern. Und um den Kunden zu helfen, seine Prozesse zu verbessern, braucht man Software. Also ein Beispiel, wie wir jetzt auch der beste Partner für die Produktivität sein wollen, neben den Geräten, neben immer noch die beste Geräte zu entwickeln, ist es eben auch Software zu entwickeln. Und Software, die keinen Hardware-Bezug hat, Software, die den Kunden helfen, seine Firma produktiver zu führen, effizienter zu führen.
Okay, auf die Software gehen wir gleich nochmal im Detail an. Was mich erstmal interessiert, vielleicht mal so einen etwas größeren Blick. Eure Kunden kommen ja vorwiegend aus der Bauindustrie, wenn ich das richtig verstanden habe. Kannst du uns mal mitnehmen, welche Herausforderungen muss sich die Branche bzw. eure Kunden derzeit stellen? Man hört ja immer, es sieht aktuell nicht so rosig aus.
Ja, wissen Sie, man muss unterscheiden zwischen aktuell und langfristig. Und aktuell ist der Bau, zumindest in Zentraleuropa, etwas in einer Bäse. Und das hängt natürlich von den Zinsen ab. Je teurer das Geld ist, desto weniger wird investiert. Aber das sind Zyklen. Und die Zyklen, die ändern sich wieder. Und man sieht ja auch schon die ersten Indikatoren von sinkenden Zinsen und einer etwas wieder stärkeren Bauaktivität. Aber ganz unabhängig von diesen Zyklen steht der Bau natürlich schon vor Herausforderungen. Denn als erstes, der Bau ist eine fantastische Industrie. Er ist die größte Industrie, glaube ich, weltweit. Mit 15% vom weltweiten Bruttosozialprodukt wird im Bau erwirtschaftet. Und einer in 10 Personen arbeitet im Bau weltweit. Also eine signifikante Industrie. Aber dieser Bau, und das wissen wir alle, da wird heute wahrscheinlich immer noch so gearbeitet wie vor Generationen. Und der Bau ist die einzige Industrie, die keine Produktivität geliefert hat. Also Produktivität ist eine große Herausforderung. Der Bau ist wahrscheinlich heute weniger produktiv als noch vor 100 Jahren, als einzige Industrie. Alle anderen Industrien sind produktiver geworden, Fabriken sind besser geworden, leaner geworden. Beim Bau ist der Gegenteil der Fall. Dann eine andere große Herausforderung ist, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden, um auf den Baustellen zu arbeiten. Das sagen uns alle Kunden. Und da gibt es verschiedene Gründe dafür. Aber die jungen Leute mehr und mehr sehen den Bau nicht als eine attraktive Industrie, um eine lebenslange Karriere drin zu machen. Und ein Grund dafür kann auch Health and Safety sein. Ich meine, auf dem Bau gibt es vermehrt Themen mit der Arbeitssicherheit, Staub, Vibration, tripping over cables, falling from heights, also die Liste ist lang und das ist eines der Gründe. Und schlussendlich auch aus aktuellem Anlass, ich meine, der Bau ist der größte Produzent von CO2-Emissionen weltweit und gerade mit den ganzen Klimathemen, die wir momentan alle weltweit erleben, ist das kein Thema, auf das irgendjemand stolz ist. Also der Bau ist eine wichtige Industrie, eine große Industrie, eine strategisch signifikante Industrie, die ja, sie erlebt Zyklen, aber der Bau, der wird nie weggehen, weil jeder braucht ein Dach über seinem Kopf. Aber der Bau hat strukturell Herausforderungen zu meistern.
Kannst du uns vielleicht mal ein, zwei Beispiele nennen, was Hilti macht oder welche Maßnahmen ihr ergreift, um hier gegenzusteuern? Was kann man tun? Du hast gerade schon mal das Thema Fachkräftemangel angesprochen, klar. Am Zins könnt ihr aktiv natürlich nichts ändern, aber welche Maßnahmen kann man ergreifen?
Also unser Ziel ist es, der beste Partner zu sein für unsere Kunden in der Produktivität, in der Sicherheit und für die Nachhaltigkeit. Und wenn ich jetzt Nachhaltigkeit sage, dann ist das nicht nur die Nachhaltigkeit von Hilti, sondern auch die Nachhaltigkeit von unseren Kunden. Und da helfen wir die Kunden, nachhaltiger zu sein, dadurch, dass unsere Produkte nachhaltiger sind, dadurch, dass wir auch dem Kunden helfen, zum Beispiel mehr mit Holz zu bauen. Und Holz ist ein Bereich, in dem wir jetzt viel investieren, weil klar, ein Holzbau ist natürlich nachhaltiger als ein Beton- und Stahlbau. Die Sicherheit, auch hier der beste Partner für die Sicherheit, heißt es nicht nur die Sicherheit von unseren eigenen Mitarbeitern, sondern auch die Sicherheit von unseren Kunden. Und schlussendlich Produktivität, habe ich das Beispiel vorhin ja schon gebracht, den Kunden zu helfen, nicht nur produktiver zu sein auf der Baustelle, sondern auch in der Art und Weise, wie sie ihre Firmen führen.
Würdest du denn sagen, dass das nur ein Thema ist, was euch betrifft? Oder kann man sagen grundsätzlich, dass die komplette Bauindustrie sich in die richtige Richtung wandelt, um besser zu werden? Oder gibt es da noch viel Nachholbedarf?
Also der Bau ist unter Druck. Und wegen diesem Druck wandelt sich der Bau, mit oder ohne uns. Was wir aber glauben, und wir sind felsenfest davon überzeugt, ist, dass wir am besten positioniert sind, um diesen Wandel voranzutreiben. Und ich meine, dafür gibt es drei Gründe. Das eine ist die Innovation. Wir investieren jedes Jahr eine 500 Millionen Schweizer Franken fast in die Innovation, um neue Produkte auf den Markt zu bringen, die dem Kunden helfen, Sachen anders zu tun, um den Bau besser zu machen. Also ganz wichtige Innovation. Der zweite Grund ist der direkte Kundenkontakt, weil Hilti kann man nur beim Hilti kaufen. Also uns gibt es ja nicht im Handel. Und deshalb sind wir jeden Tag mit unseren Kunden mehrmals in Kontakt. Wir haben tausende Leute, 15.000 plus Leute, die nur im Vertrieb tätig sind. Und diese Vertriebsmitarbeiter, die verfügen über einen Schatz von Wissen. Und dadurch können wir nicht nur die besten Produkte entwickeln für die Kunden, weil wir die Bedürfnisse am besten kennen, sondern wir können auch die Kunden helfen, diese innovativen Produkte umzusetzen. Und schlussendlich, und der letzte Grund und wahrscheinlich der wichtigste, ist das Vertrauen, das man in die Marke Hilti legt. Weil gerade wenn ein Kunde Hilfe braucht, um den Bau besser zu machen, der Bau ist eine traditionelle Industrie, wir bauen heute wie noch vor Generationen, da braucht der Kunde einen Partner, da braucht der Kunde eine Firma, mit der er durch diesen Wandel durchgehen kann. Und da will der Kunde natürlich eine Firma, dem er vertraut, eine Firma, die er kennt, eine Firma, von der er weiß, dass die auch in 15 oder 15 Jahren noch da sein wird. Und für viele Kunden sind wir als Hilti genau diese Firma. Und deshalb glauben wir, dass wir diesen Bau jetzt, ich meine, ja, der Bau wird besser, der Bau muss besser werden, aber wir sind wahrscheinlich am besten positioniert von allen Mitwettbewerbern, weil wir auch unique sind und einmalig in der Kombination von der Innovation, vom Direktvertrieb und von diesem Vertrauen in unsere Marke.
Jetzt hast du gerade gesagt, Direktvertrieb, ihr seid sehr nah am Kunden dran. Wahrscheinlich aus diesem Grund wisst ihr auch genau, mit den Kundenbedürfnissen umzugehen und könnt dann in die Richtung auch arbeiten und entwickeln, oder?
Das ist genau der Punkt. Der Direktvertrieb hat zwei große Vorteile. Das eine ist, wir sind präsent auf den Baustellen, wir besuchen unsere Kunden täglich, wir verstehen unsere Kunden, wir wissen, was die Herausforderungen sind, die der Kunde hat, und wir können spezifisch Lösungen entwickeln, um diese Herausforderungen zu meistern. Und wenn man ein neues Produkt entwickelt hat, die Software ist ein Beispiel, das kann man nicht einfach ins Regal hängen und dann hoffen, dass der Kunde es kauft, sondern man muss den Kunden an der Hand nehmen, muss den Kunden begleiten, helfen und auch nach dem Verkauf unterstützen in der Umsetzung davon. Und das ist der zweite große Vorteil vom Direktvertrieb. Also Innovation und Direktvertrieb, das geht Hand in Hand. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Also das eine geht nicht ohne das andere.
Mhm. Ja, und die Kunden haben sicherlich sehr spezielle Bedürfnisse. Und ich glaube, das ist auch eine prima Brücke, die uns direkt zu unserer nächsten Rubrik führt. Und das ist
die Schätzfrage.
Ganz genau, die Schätzfrage. Hier darf jetzt Can geschätzt werden. Und der Kunde, von dem wir jetzt sprechen, der hatte wohl auch ganz besondere Anforderungen an sein Werkzeug beziehungsweise seine Bohrmaschine, um ins Guinness Book of Records zu kommen. Aufgepasst. Wir sprechen von Te Hui Jiang, der den Weltrekord von der Decke hängend an einer Bohrmaschine für die meisten Rotationen in einer Minute hält. Und ich möchte von dir wissen, was glaubst du, wie viele Rotationen hat er im Jahr 2008 in Spanien geschafft? Und noch viel interessanter, war das vielleicht sogar eine Hilti-Maschine? Ich weiß es nicht. Ich habe das aus dem Guinness Book of Records gefischt. Also, um das nochmal audio zu visualisieren. Er hängt an der Decke an einer Bohrmaschine. Er startet diese Bohrmaschine und er dreht sich sozusagen wie so eine Eiskunstläuferin oder ein Eiskunstläufer eine Minute lang. Und jetzt kommt deine Schätzung, mein lieber Can. Wie oft hat er sich in diesen 60 Sekunden gedreht? Und unsere Zuhörer und ZuhörerInnen dürfen auch gerne schätzen. Die Auflösung kommt dann am Ende dieser Episode. Can, hast du eine Idee? Ich habe mich komplett verschätzt.
In einer Minute?
Ja.
Und der hat das wirklich eine Minute durchgestanden und er war nicht tot nachher.
Nein, nein,
er hat es überlebt.
Also, es gibt ein fröhliches Foto, das packen wir auch gerne in die Shownotes, wie der liebe Te Hui Jiang dort an der Decke hängt. Er hat das überstanden. Gut, der Rekord ist von 2008. Ich glaube, er hat noch nicht versucht, den wieder zu brechen.
Also liebe Zuhörer, bitte macht das nicht nach, weil das ist sicherlich nicht gesund. Keine Ahnung, 3.000.
3.000?
Ja, ich sage jetzt mal eine große Zahl. Ich mag große Zahlen.
Okay, dann nehmen wir mal 3.000.
Also er hat die Bohrmaschine laufen lassen und ist in der Rotationsgeschwindigkeit von der Bohrmaschine, hat er sich drehen lassen.
Hat der Körper sich gedreht?
Bohrmaschinen drehen schnell. Und wenn er mit jeder Umdrehung sich auch selber hat drehen lassen, ja.
Okay, wir nehmen das mal so mit. Fun Fact, der Te Hui Jiang ist tatsächlich auch Deutscher Und vielleicht kann man ihn ja mal kontaktieren und mal fragen, wie es ihm dabei ergangen ist. Die Auflösung gibt's dann am Ende unserer Podcast-Episode. Bleiben wir doch mal bei den Weiterentwicklungen, Jan. Neben eurem klassischen Portfolio bietet ihr jetzt auch Software an. Das hast du am Anfang schon kurz erwähnt. Wie wirkt sich das auf den Wandel in der Baubranche aus? Wird das wirklich auch so aktiv genutzt? Weiß jeder, dass er da nicht umhin kommt, auch mit Software zu arbeiten, um auch dementsprechend Erleichterung zu haben und produktiver zu sein?
Sagen wir mal so, wir sind selber überzeugt, dass die Baubranche digitalisiert werden muss. Weil die Baubranche ist wahrscheinlich die Branche, die am wenigsten digitalisiert ist, wo noch am meisten mit traditionell, mit Papier und mit Bleistift gearbeitet wird. Wir sind davon ausgegangen, dass wir die Kunden überzeugen müssen, auf digitale Mittel zuzugreifen. Und wir sind selber überrascht, wie positiv das aufgenommen wird und wie manchmal genau das Gegenteil der Fall ist. Also wir haben die Firma Fieldwire gekauft in den USA. Die machen eine Software, die Kommunikation zwischen der Baustelle und dem Büro verbessert. Und da muss ich sagen, wir hatten das mal auf einer Messe. Wir hatten fast mehr Leute beim kleinen Fieldwire-Stand als beim traditionellen Hilti-Bohrhammer-Stand.
Wahnsinn.
Und das war für uns natürlich eine schöne Bestätigung vom Nachholbedarf, der es einfach schon gibt in der Bauindustrie. Wie gesagt, die Bauindustrie ist die Industrie, die in den letzten 100 Jahren keine Produktivität geliefert hat. Da gibt es verschiedene Gründe dafür. Das ist nicht einfach so, weil die Leute das nicht wollten, sondern da gibt es schon Gründe dafür. Jedes Gebäude ist ein Unikat und, und. Aber ich glaube, dass die Digitalisierung jetzt die Mittel bringt, die endlich auch die Bauindustrie dazu bewegt, produktiver zu sein. Ich selber bin Maschinenbauer. Ich meine, jeder von uns, der Maschinenbauer ist und der mal in einer Fabrik gearbeitet hat, weiß, dass jede Fabrik muss Produktivität bringen. Das ist einfach normal. Auf dem Bau ist das eben nicht so. Und mit der Digitalisierung ist das nun möglich. Also die Kunden, diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, die wenigsten davon müssen überzeugt werden. Es ist eher, wir wollen und hilf uns bitte dabei.
Okay, jetzt muss ich direkt die Frage stellen. Warum dann eine eigene Softwarelösung? Hat der Markt nicht schon adäquate Lösungen parat gehabt? Oder habt ihr da sozusagen verglichen und gesehen, nee, das können wir besser, da müssen wir noch spezifischer werden?
Ich meine, diesen Schritt in die Software ist natürlich ein großer Schritt für die Hilti. Obwohl, das ist unsere Historie. Und ich hole es da etwas aus. Du hast ja eingangs gesagt, der Bohrhammer, das ist das, wofür ihr bekannt sind, das stimmt. Aber wenn man heute das Produktportfolio anschaut, dann haben wir neben dem Bohrhammer auch den Dübel. Und warum? Weil wir irgendwann mal gemerkt haben, dass wir dem Kunden helfen können, produktiver zu werden, wenn wir nicht nur das Bohren vom Loch verbessern, sondern auch das Element, das man in den Loch reinsteckt. Und danach, ein paar Jahre später, haben wir gemerkt, dass der Kunde mehr Zeit damit verbringt, überhaupt herauszufinden, wo gebohrt werden muss, als im Bohrvorgang selber. Und deshalb haben wir dann die ganze Lasertechnologie gebracht. Also wir sind nicht der klassische Technologiekonzern, der nach Kunden sucht für seine Technologie, sondern wir sind das Gegenteil. Wir sind ein Vertriebskonzern, wir haben den Zugang mit unserem Direktvertrieb zum Baukunden und wir suchen unterschiedliche Technologien, um diesen Kunden produktiver zu machen. Mhm. Das ist eine ganz andere Strategie zu vielen anderen Firmen. Und aus dem Grund ist der Schritt in die Software logisch. Der Schritt in die Software ist eine Kontinuation von unserer Entwicklung vom Direktbefestigungsgerät zum Bohrhammer, zum Dübel, zum Laser, zum Brandschutz und jetzt halt zur Software. Der Schritt allerdings technisch ist ein großer. Und daher ist eine Frage schon eine ganz gute, wieso macht ihr das selber?
Ja.
Und die Antwort ist, wir machen nicht alles selber, sondern wir haben eine Strategie gemacht und geschaut, wo sind die größten Painpoints von unseren Kunden, wo ist das Produktivitätsverbesserungspotenzial am größten. Und dann haben wir eine Produktivitätssoftware-Suite zusammengestellt und diese Suite beinhaltet Elemente, also vier Software im Wesentlichen, zwei davon haben wir gekauft, das sind Firmen, die wir gekauft haben und für zwei gab es nichts auf dem Markt und deshalb entwickeln wir es selber. Wir haben aber jetzt mittlerweile, muss ich sagen, fast 1000 Leute, die in der Firma im Bereich Software arbeiten, Software coden und wir bedienen damit 20.000 Firmen. Also wir sind mittlerweile wahrscheinlich der größte Softwarelieferant in unserem spezifischen Segment.
Kannst du uns ganz kurz und knapp ein Beispiel geben, wo sich der Einsatz eurer Software wirklich lohnt und wo man direkt produktiver wird, dass das so ein bisschen greifbarer für uns ist?
Also ein Beispiel ist in der Betriebsmittelverwaltung. Jeder, der mal auf einer Baustelle war oder noch besser bei einer Baufirma war, wird staunen, wie viel Betriebsmittel so eine Firma hat. Da geht es von Pumpen über Leitern, über Schalungen, über Gebläse, über Trocknungsgeräte. Sehr, sehr viel Geräte, die nichts mit Hilti zu tun haben. Also die Hilti-Geräte sind im Schnitt 2% vom Gerätepark von unserem Kunden. Die restlichen Geräte sind alles Mögliche, was der Baumensch braucht auf dem Bau, um ein Gebäude zu bauen. Jetzt, die Verwaltung von diesen Betriebsmitteln ist kompliziert. Weil normalerweise hat eine Baufirma mehrere Baustellen. Auf welcher Baustelle habe ich welches Betriebsmittel? In was für einem Zustand ist das Betriebsmittel? Wann wurde es gewartet zum letzten Mal? Wann wurde es zugelassen zum letzten Mal? Und, und. Und jetzt, was macht der Baumensch, wenn er jetzt nicht gerade das Gebläse hat, das er braucht, oder die Pumpe? Jetzt kann er entweder die Baustellen abklappern und schauen, wo er noch was hat, vielleicht zurück ins Lager, oder dann kauft er halt mal etwas Neues. Und was wir entwickelt haben, ist eine Software, die heißt OnTrack. Und mit OnTrack haben wir eine IoT-basierte, digitale, völlig in der Cloud-Lösung, mit dem jeder Bauunternehmer auf Knopfdruck sieht, welche Betriebsmittel habe ich wo, in was für einem Zustand sind sie, werden die gebraucht, werden sie nicht gebraucht, werden sie so viel gebraucht, wie sie eigentlich gebraucht werden sollten, oder sind sie underutilized, sind sie overutilized. Das ist ein Beispiel, das ist eine Software, die wir selber entwickelt haben, weil es sowas nicht gab. Die haben wir jetzt auf den Markt gebracht. Da geht es eben, wie gesagt, nicht nur um die Software zu entwickeln, sondern auch dem Kunden dann bei der Einführung zu helfen, dem Kunden bei dem Unterhalt zu helfen. Und das ist eine schöne Erfolgsgeschichte für uns, ja.
Okay. Ist ein interessantes Thema, dann für euch natürlich auch ein neues Thema. Jetzt steht Hilti ja seit Jahrzehnten für Qualität. Ich gehe jetzt davon aus, eure Kunden legen den Fokus in der Software dann auch auf Qualität. Wie schafft ihr das da, diesen Qualitätsstandard zu halten?
Hilti steht für Qualität. Und wir haben unsere Marke auf dem Thema Qualität aufgebaut, Langlebigkeit, Robustheit, auf Perfektion. Also Kunden werden das schon bestätigen, dass unsere Produkte, die Bohrhämmer, die Bohrer, wenn Hilti draufsteht, dann ist das was Gescheites, dann hält es länger, dann ist es produktiver und performanter wie die Konkurrenz.
Can, da muss ich ganz kurz reingehen, das darf ich auch bestätigen. Ich habe mal eine Holzterrasse gebaut, da waren 1200 Edelstahlschrauben drin. Ich habe das mit einem grünen Akkuschrauber gemacht und mein Kollege hatte eine Hilti. Ja. Während ich den 12. Ja. Akku gewechselt hat, hat er den ganzen Tag mit der Hilti-Maschine weitergearbeitet. Und das hat mich dann auch zum Nachdenken angeregt, gesagt, okay, da gibt's auf dem Markt schon noch Produkte, die sind ein Ticken professioneller als das, was man so im Baumarkt kauft.
Ja, das ist so und das muss auch so sein, weil der Direktvertrieb verlangt das ja auch, weil wir dann direkt beim Kunden sind. Und für dieses Segment, und jetzt nicht der Heimwerker, das ist nicht unser Zielsegment, aber für der professionelle Kunde, der schätzt das auch und der ist auch bereit, dafür zu zahlen. Mhm. Jetzt zu deiner Frage. Die Software ist ein ganz anderes Gebiet und die Qualität ist auch bei der Software unheimlich wichtig, insbesondere wenn man dann die Geschäftsprozesse vom Kunden damit führt und man sich da auch keine Fehler leisten kann. Aber jeder weiß, dass eine Software kontinuierlich entwickelt wird. Eine Software ist nie perfekt. Eine Software wird immer besser. Und ein Gerät bringen wir dann auf den Markt, wenn es perfekt ist. Und diesen Spagat, den zu meistern, ist natürlich nicht einfach. Und das hat uns sehr viel Arbeit gekostet. Aber auch in der Software testen wir natürlich, investieren sehr viel am Anfang auch in die Architektur, um sicherzustellen, dass unsere Software die zuverlässigste ist auf dem Markt, wie auch unsere Geräte die zuverlässigsten sind auf dem Markt. Wir haben den gleichen Anspruch.
Ja, die Qualität der Produkte eurer Zulieferer müssen ja dann demnach auch einen sehr hohen Standard erfüllen. Gibt es da spezielle Kriterien, nach denen ihr eure Partner auswählt? Ich meine, wie stellt ihr sicher, dass die Lieferanten am Ende die Ansprüche auch erfüllen? Da müsst ihr ja ins Detail gehen.
Und unsere Lieferanten sind eben nicht nur Lieferanten für uns, sondern das sind Partner, mit denen wir gemeinsam Ziele umsetzen und Innovationen schaffen und das über viele, viele Jahre. Ganz wichtig bei uns ist, dass ein Partner zu uns passt, dass ein Partner auch die gleichen Werte hat, dass für einen Partner genau auch Qualität und Innovation wichtig ist, dass ein Partner zuverlässig ist und es ist immer ein Geben und Nehmen. Wir haben es sogar in unserer Strategie definiert. Wir wollen Werte schaffen für alle Stakeholder und da gehören auch unsere Lieferanten, unsere Partner dazu. Es muss immer ein Win-Win sein, denn nur so kann man eine langjährige Partnerschaft, wie wir auch jetzt mit Ceratizid über mehr als 20 Jahre haben, auch erfolgreich betreiben.
Genau, du hast es gerade selber schon angesprochen, im Bereich Hardware gibt es eine Partnerschaft mit Ceratizid. Wie kam die eigentlich zustande und seit wann besteht sie? Ich glaube, das geht auch schon eine ganze Zeit so.
Ja, wir partnern mit Ceratizid für die Hartmetallköpfe von den Bohrern. Das ist der Teil vorne am Bohrer, der unheimlich wichtig ist, weil das ist das Teil, das mit dem Beton in Verbindung ist, permanent. Und die Partnerschaft, die gibt es seit 1985. Das ist eine strategische Partnerschaft, also wir entwickeln gemeinsam neue Produkte, wir entwickeln Innovationen, die wir dann auch auf den Markt bringen. Und da muss ich sagen, dass ich persönlich auch eine sehr lange Historie mit Ceratizid habe. Die erste Business Unit, die ich geleitet habe, das war 2005. Da habe ich genau die Verantwortung für diese Produktgruppe bekommen, für die Bohrer. Das war damals ein sehr großer Schritt für mich und damals habe ich intensiv mit den Kollegen bei Ceratizid zusammengearbeitet, um den zuverlässigsten Bohrer auf den Markt zu bringen.
Ich habe mal nachgelesen, wenn so eine Partnerschaft besonders eng und vertrauensvoll ist, dann wird wahrscheinlich dann mit der Zeit auch mal ein Award vergeben. Ich habe gehört, Ceratizid wurde auch dann letztendlich ausgezeichnet für die Qualität?
Ja, das stimmt. Und Ceratizid wurde in den vergangenen Jahren mehrfach mit unserem Supplier Recognition Award nominiert. Im Jahr 2021 in der Kategorie Distinguished Honors für die Zusammenarbeit während der Pandemie. Das war natürlich eine große Herausforderung für uns alle. Und im Jahr 2022, also im Jahr danach, in der Kategorie Sustainability Excellence, weil Ceratizid, wie wir auch, einen großen Fokus auf die Nachhaltigkeit legt. Ja, und vergangenes Jahr hat Ceratizid auch wieder den Award in der Kategorie Sustainability Excellence gewonnen.
Okay, müssen wir auf jeden Fall drauf eingehen. Sustainability, also Nachhaltigkeit, ist auch bei Ceratizid, das wissen wir auch aus diesem Podcast, ein absolutes Fokusthema. Ist das bei euch auch ein Schwerpunkt oder schwingt das nur so leicht mit?
Also Nachhaltigkeit ist Teil von unserem Kundenversprechen und wir haben die Nachhaltigkeit wirklich in das Zentrum von unserer Strategie gebracht. Also wir wollen den Bau besser machen, das ist unser Purpose, unser Unternehmenszweck, Making Construction Better. Und unser Kundenversprechen ist, der beste Partner zu sein für die Produktivität, für die Sicherheit und die Nachhaltigkeit. Also es ist zentral in allem, was wir tun und schwingt nicht nur mit auf deine Frage.
Jetzt hattest du am Eingangs auch schon erwähnt, die Bauindustrie ist weltweit der größte Verursacher von CO2-Emissionen. Setzt ihr auch genau dann dort an?
Ja, genau. Also die CO2-Emissionen ist eines der größten Hebel im Moment in der Nachhaltigkeit. Seit Ende 2023 sind wir selber CO2-neutral in unseren eigenen Geschäftstätigkeiten. Und Anfang letzten Jahres haben wir uns im Rahmen von den Science-Based Targets auch dazu verpflichtet, entlang der gesamten Wertschöpfungskette bis 2050 netto null zu erreichen, um bis 2030 absolut 30% von unseren CO2-Emissionen zu reduzieren.
Okay, kannst du uns vielleicht, um das ein bisschen greifbarer zu machen, ein, zwei Beispiele nennen, was ihr genau tut, um diese Ziele dann letztendlich zu erreichen?
Wie bei allen ist das Thema viel breiter. Und es basiert auf dem Leitgedanken Reduce, Reuse and Recycle. Man kann nachhaltige Energiequellen einsetzen und Materialien, wo immer möglich, wieder nutzen und die Kreislaufwirtschaft unterstützen. Ein konkretes Beispiel ist die Wiederverwendung von Ersatzteilen. Da wir im Direktvertrieb sind, reparieren wir die Geräte von unseren Kunden selber. Und jeder weiß, dass eine gebrauchte Elektronik von einem Gerät besser ist wie eine neue. Weil Elektroniken verschleißen ja nicht. Die gehen entweder direkt am Anfang kaputt und wenn sie nicht kaputt gehen am Anfang, dann halten sie ewig. Und aus dem Grund ist es nicht nur qualitativ besser, eine Elektronik aus einem reparierten Gerät rauszunehmen und in ein anderes Gerät einzubauen, sondern auch nachhaltiger. Ein Beispiel, aber es gibt viele, die in die Richtung gehen.
Jetzt fällt mir auf, neben dem Qualitätsanspruch, den ihr habt, den Ceratizid sicherlich auch hat und auch den Nachhaltigkeitsambitionen, ist eine absolute Parallele zu Ceratizid. Jetzt pflegt ihr eure Firmenkultur auch sehr intensiv. Das hatten wir am Anfang schon kurz angesprochen, im Blickwinkel. Warum ist euch das so wichtig?
Eine Firmenkultur, wie gesagt, definiert nicht das Was, sondern das Wie. Und warum ist es uns so wichtig? Da gibt es zwei Gründe. Das eine ist, wir glauben wirklich, dass das auch eine Good Business Decision ist. Wegen einer starken Firmenkultur bleiben auch die guten Leute bei Hilti. Wenn man jetzt mit langjährigen Mitarbeitern redet und sie fragt, Mensch, wieso bist du jetzt schon 30 Jahre bei der Firma? Da sagen die wenigsten, weil wir die besten Bohrhämmer oder die besten Bohrer auf der Welt machen, sondern die sagen, weil das Miteinander, wie wir miteinander umgehen, einmalig ist. Eine starke Firmenkultur ist auch einfach nur effizient in einem global tätigen Unternehmen. Wenn ich nach Japan reise, wenn ich in die USA reise, wenn ich irgendwo hinreise, natürlich ist Hilti Japan japanisch, aber Hilti Japan ist auch Hilti. Und dieser gemeinsame Nenner macht eine Zusammenarbeit viel, viel einfacher. Und der Grund dafür ist die starke Kultur, weil die starke Kultur ermöglicht auch die Zusammenarbeit über solche Organisationsgrenzen hinweg.
Welche Maßnahmen genau ergreift ihr dort, um die Kultur in eurem globalen Unternehmen dauerhaft wirklich auch immer am Leben zu erhalten?
Also, da muss ich jetzt sagen, jede Firma hat eine Kultur, ob man es will oder nicht. Die Kultur, die ergibt sich. Was wir wahrscheinlich anders machen als viele andere, ist, dass wir diese Kultur auch formen in eine gewisse Richtung. Und das heißt, wir schreiben es nicht nur auf die Webseite, sondern wir arbeiten auch dran. Was heißt das? Jeder von unseren 35.000 Mitarbeitern geht alle 2 Jahre durch einen sogenannten Teamcamp. Auf allen Stufen, also vom Verwaltungsrat über alle Stufen hinweg. Das sind 2 oder 3 Tage im Teamcamp, wo wir halt genau Kulturthemen besprechen. Um das zu ermöglichen, haben wir 70 Leute, die vollamtlich nur an der Kultur arbeiten. Das ist natürlich auch finanziell ein großes Investment, nicht nur die 70 Leute, sondern auch die 3 Manntage von 35.000 Leuten. Und damit mit diesem Kulturprogramm schaffen wir eine Kultur, die sich in die Richtung entwickelt, die wir auch wollen. Es ist ein großes Investment, aber wir sind davon überzeugt, dass dieses Investment auch einen guten Payback hat.
Das heißt also, ihr investiert in die Kultur und somit natürlich auch in die Zukunft des Unternehmens, was natürlich im Fokus steht. Magst du uns vielleicht zu guter Letzt mit Blick auf die Uhr noch so einen kleinen Ausblick geben? Wo siehst du Hilti in 10 Jahren? Du hast gerade schon gesagt, die Baubranche, die hat sich nicht so wirklich verändert. Wie wird es bei Hilti aussehen? Software haben wir gerade schon angesprochen.
Um die Frage zu beantworten, schaue ich immer zurück. Sagen wir 10 Jahre zurück. Und manchmal kann ich fast nicht glauben, wie wir uns in den letzten 10 Jahren verändert haben. Was sich sicherlich nicht verändern wird, und damit möchte ich anfangen, ist die Kultur. Denn auch eine Kultur verändert sich, wir entwickeln die Kultur weiter, aber die 4 Kernwerte, die wir haben in unserer Kultur, die auch definieren, wie wir miteinander umgehen, und die Tatsache, dass uns die Kultur wichtig ist und dass wir viel investieren und immer noch das Wie gleich wie das Was bewerten, das Thema wird sich nicht ändern. Was sich wahrscheinlich schon ändern wird, ist das Produktportfolio. Wenn ich schaue, was wir vor 10 Jahren alles nicht hatten und heute haben, das wird sich in der Zukunft auch nicht anders sein. Wir werden sicherlich mehr im Bereich Software machen und nicht nur Software, die einen Hardware-Bezug hat, das haben wir heute schon, Berechnungssoftware für unsere Produkte, für unsere Dübeln, sondern immer mehr Software, wie dieses Beispiel, das ich vorher erwähnt habe, von der Betriebsmittelverwaltungssoftware, die dem Kunden helfen, produktiver zu sein. Auch geografisch werden wir uns weiterentwickeln. Zentraleuropa ist die wichtigste Geografie für Hilti. Das war vor 10 Jahren so, das ist heute noch so. Aber USA wächst stark, Asien wächst stark und ich glaube, dass wir uns noch globaler aufstellen werden, weltweit in den nächsten 10 Jahren. Und mit all den Veränderungen werden wir, glaube ich, auch in 10 Jahren weiterhin eine führende Rolle spielen in der Weiterentwicklung von unserer Industrie.
Also höre ich heraus, du siehst durchaus positiv in die Zukunft.
Absolut. Das zweifelsohne. Der Bau ist eine riesige Industrie. Wir haben auch, obwohl wir, wenn wir so bekannt sind, einen tiefen Marktanteil. Das glauben die vielen nicht. Also es gibt enorm viel Raum zu wachsen in unserer Industrie.
Okay. Nehmen wir gerne mit. Bevor wir diesen Podcast aber jetzt beschließen, müssen wir natürlich noch die Schätzfrage auflösen, die wir im ersten Drittel gestellt haben. Für alle, die jetzt erst eingestiegen sind, Te Hui Jiang hat sich mit einer Bohrmaschine an die Decke gehangen und wir wollten wissen, wie viel Umdrehung hat sein Körper gemacht in einer Minute. Damit hat er es ins Guinness Book of Records geschafft. Und der Jan sagte, 3000 Umdrehungen, ganz klar. Ich mag große Zahlen. Ich habe das gerade mal geteilt. Dann müsste sich eigentlich der Te Hui Jiang 50 Mal die Sekunde gedreht haben. Und du hast berechtigterweise gesagt, Jan, hat er es grundsätzlich mal überlebt, diesen Selbstversuch? Hat er überlebt? Die Lösung ist, er hat sich nur in der Sekunde 2,23 mal gedreht. Das heißt also 148 Umdrehungen hat er geschafft. Wenn er an die 3000 rankommen sollte, dann möchte ich das wirklich auch selber gerne mal sehen. Aber große Zahlen finde ich gut. 148 wäre die richtige Lösung gewesen. Ist natürlich absolut kurios. Nehmen wir hier gerne mit. Eine Sache hatten wir auch schon kurz angesprochen. Du hast schon gesagt, Playlist, Klassik hörst du gerne so in die Richtung. Wir haben eine Ceratizid Innovation Playlist auf Spotify und die ist, glaube ich, genauso bunt wie dein Musikgeschmack. Du hast ja schon gesagt, von Rock, Bollywood bis Klassik hörst du eigentlich alles. Wir haben da auch von Metal bis Schlager und Hip-Hop und was weiß ich, ist da alles dabei. Und wenn du magst, darfst du diese Playlist wie jeder Gast bei uns auch um einen Titel ergänzen. Was dürfen wir denn für dich auf die Playlist packen?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Lied nicht auf der Playlist schon ist, aber wenn nicht, dann muss es unbedingt raus, weil gerade deine letzte Frage, wie sieht Hilti aus in 10 Jahren? Ich meine, das Einzige, was konstant ist, ist die Veränderung und da dachte ich, Winds of Change von Scorpions ist ein Lied, das genau dazu passen würde. Habt ihr schon auf der Playliste?
Ich frage mal ganz kurz in die Regie, Norbert, ich glaube, Wind of Change, Scorpions, den haben wir nicht.
Oh, das ist natürlich eine große Lücke.
Ja. Ja gut, also in 100 Episoden, ich glaube diese Playlist, Norbert korrigier mich, gibt's vielleicht so seit 50 Episoden, da haben wir die mit reingenommen, aber Wind of Change ist auf jeden Fall ein Song, der muss da drauf. Absolut, nehmen wir mit, habe ich mir notiert. Ja Jan, wir sind tatsächlich am Ende unserer heutigen Episode angelangt. Ich möchte mich recht herzlich bedanken für deine Zeit, für deinen Input, für deine Ausführungen. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich drücke euch die Daumen, bin mir aber ganz sicher, dass auch die nächsten 10 Jahre bei Hilti so aussehen werden, wie du jetzt die Zukunft beschrieben hast. Und wenn du Lust und Zeit hast, vielleicht hören wir uns an anderer Stelle gerne wieder. Mir hat's großen Spaß gemacht.
Vielen Dank und auch ich möchte gerne schließen mit einem Wort von Dank. Wie ich vorhin erwähnt habe, arbeite ich schon seit vielen Jahren mit CRCC zusammen. Meine erste Business Unit 2005, die Bora Business Unit. Da, in der Rolle hatte ich sehr viel mit Ceratizid zu tun. Ceratizid war sehr wichtig für den Erfolg der Business Unit. Und da muss ich sagen, ist meine einzige Hoffnung, dass die positive Zusammenarbeit, die ich damals vor 20 Jahren erlebt habe, diese kooperative Zusammenarbeit, die Innovationskraft, den Fokus auf die Qualität, da ist meine einzige Hoffnung, dass die Zusammenarbeit mit Ceratizid auch in den nächsten 10, 20, 30 Jahren weiterhin so positiv verläuft, wie ich es damals vor 20 Jahren persönlich erleben durfte.
Ich sage jetzt einfach mal, davon gehen wir in jedem Fall aus. Jan, genau. Ich sage Dankeschön und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke vielmals. Tschüss.
Ciao. Das war's auch schon wieder für unsere heutige Spezialausgabe vom Ceratizid Innovation Podcast. Hat großen Spaß gemacht, mit Jan zu sprechen und Dankeschön nochmal an der Stelle, dass Jan sich die Zeit genommen hat für das heutige Recording. Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, schreibt uns wie gehabt gerne eine E-Mail an teamcuttingtools@ceratizid.com. Ich freue mich schon sehr auf die nächsten Gäste und Episoden, sage Dankeschön fürs Zuhören, bis bald, tschüss und bye bye.